Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Dann sagen wir herzlich Hallo.
Ja, wir freuen uns, Sie und euch alle wieder herzlich willkommen zu heißen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Und diesmal sind wir in einer besonderen Situation, die wir noch ein bisschen näher erklären müssen.
Denn das ist die erste und also bisher einzige Folge, die aus unterschiedlich alten Teilen besteht. So ein bisschen wie bei Cher. Der Witz, den kennst du wahrscheinlich auch. So, wie alt ist Cher? Kommt drauf an, welcher Teil.
Okay, das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das muss irgend so ein Frauending sein. Also. Aber in der Tat ist es uns jetzt das erste Mal in den fast 3 Jahren, seitdem wir diesen Podcast zusammen machen, passiert, dass uns die Ereignisse überholt haben. Denn wir hatten eine Folge aufgenommen zum Thema, was bedeutet die Wahlrechtsreform, mit der wir uns ja schon mal schon vor längerer Zeit beschäftigt hatten. Was bedeutet diese Wahlrechtsreform, wenn es dann mal in eine Bundestagswahl geht? Und da sind wir noch davon ausgegangen, dass die Bundestagswahl nächstes Jahr am 28. September stattfinden würde. Und jetzt ist sie am 23. Februar und die Ampel gibt's nicht mehr. Und da haben wir uns die Folge nochmal angehört und haben gesagt, ja, aber eigentlich das, was wir zum Thema Wahlrechtsreform da drin sagen, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, das gilt am 23. Februar genauso wie am 28. September. Also deswegen können wir sie eigentlich senden. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, dass vom Ampel aus in der eigentlichen Folge noch nicht die Rede ist. Wir wissen es heute, wir haben es auf dem Schirm, aber wir reden darüber noch ein andermal im Detail.
Genau. Damit ihr nicht denkt, in welcher Käseglocke sitzen die denn, machen jetzt eine Folge und erzählen davon nichts. Ja, genau so ist es und das sollt ihr natürlich wissen und auf geht's, viel Spaß. Und heute haben wir uns als Thema die Wahlrechtsreform, das neue Wahlrechtsgesetz vorgenommen. Ist sicherlich etwas, wo dann mancher denkt, na, ob das so spaßig ist, darüber nochmal zu reden, das ist auch so eine Frage, aber wir finden schon.
Wir haben ja auch einen äußeren Anlass dafür gehabt, weil wir hatten ja schon mal eine Diskussion um die Wahlrechtsreform. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das ist jetzt, ich glaube, so ein knappes Jahr oder so her.
Ja, ein bisschen mehr.
Du hast nachgeschaut.
Aber ganz genau weiß ich es auch nicht, aber irgendwie so roundabout.
Ja. Genau, also damals wurde sie ja verabschiedet und da habe ich mich dann tierisch drüber aufgeregt. Und habe ja auch erklärt, dass ich das alles eigentlich für Demokratie theoretisch, verfassungsrechtlich und so weiter höchst bedenklich halte. Ja, und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.
Ja, und das nehmen wir zum Anlass, genau den Faden wieder aufzugreifen. Mal sehen, wie sehr du dich heute aufregst. Das weiß ich noch gar nicht. Bisher hast du ganz entspannt gewirkt, aber wer weiß, was da jetzt noch so
schlimm ist. Ich hatte schon ein bisschen Zeit, das zu verdauen.
Denn das Urteil ist Ende Juli, 30. Juli oder so weiter, glaube ich, verkündet worden vom Bundesverfassungsgericht, also vor der Sommerpause, und wir greifen es jetzt wieder auf. Aber es ist auch ein Thema, das dauerhaft jetzt irgendwie wichtig bleiben wird.
Es ist vor allem deswegen wichtig, weil mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts natürlich auch wirklich feststeht, nach welchem Wahlrecht der nächste Deutsche Bundestag gewählt werden wird. Und das ist etwas, was nicht nur, aber natürlich vor allem auch die Parteistrategen in allen Parteien jetzt intensiv beschäftigt.
Und das ist schon ein perfektes Stichwort, bei was ich dich heute fragen will, weil mir ist als juristischer Laie nicht klar, nach welchem Recht jetzt gewählt wird, was jetzt genau passiert und was das für die Bundestagswahl bedeutet. Aber eins nach dem anderen. Ich finde es super, wenn du in die Essenz uns beschreibst, was genau eigentlich diese Reform beinhaltet hat, worum es ging und was aus deiner Sicht kritikwürdig daran war, wie jetzt die Ampel das neue Gesetz auf den Weg gebracht hat.
Also der wesentliche Inhalt der Reform war und ist ja die Begrenzung der Zahl der Mandate im Bundestag. Der Bundestag hat eigentlich nur 599 Mandate, wenn ich es richtig im Kopf habe, war jetzt die letzten Male immer deutlich über 700. Und man hat gesagt, das ist zu viel und vor allem also so 150 Überhang- und Ausgleichsmandate, das ist eigentlich nicht gewollt, das stimmt auch von Seiten des Wahlrechtsgesetzgebers und deswegen war der Gedanke, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der sicherstellt, dass der Bundestag auch wirklich nicht mehr als die gesetzliche Zahl seiner Mitglieder plus vielleicht so eine kleine Marge, aber auf jeden Fall nicht wesentlich mehr als die gesetzliche Zahl seiner Mitglieder hat. Nach der neuen Reform soll er jetzt 630 haben, aber da geht es eben jetzt wirklich darum, wie kommen diese 630 zustande, oder beziehungsweise man muss sagen, Wie kamen die über 700, die im Moment ja auch im Bundestag sitzen, wie kommt das eigentlich zustande? Und da gibt es ja zwei Stichworte. Das eine sind Überhangmandate und das andere Ausgleichsmandate. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Hälfte der Abgeordneten bisher über Wahlkreise gewählt wurde. Also wir haben genau halb so viele Wahlkreise, wie wir eigentlich gesetzliche Mandate im Bundestag haben. Und bisher war es eben immer so, wer den Wahlkreis gewinnt, sitzt im Bundestag, egal was sonst passiert. Und die andere Hälfte wurde über die Listen besetzt. Und kann es aber passieren, weil diese Listen ja auch nach Ländern gegliedert sind, es gibt keine Bundeslisten, sondern es gibt Landeslisten, dass in einem Bundesland eine Partei wesentlich mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr eigentlich nach dem Verhältnis der Stimmen insgesamt zustünde. Und diese Mandate sind dann nach dem alten Recht der Partei verblieben als sogenannte Überhangmandate und haben schon im ersten Schritt den Bundestag vergrößert. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht, das wurde früher nicht ausgeglichen, aber dann hat das Bundesverfassungsgericht schon vor einigen Jahren entschieden, dass das Verhältnis der Stimmen durch die Mandate nicht so verzerrt werden darf und hat gesagt, deswegen müssen für diese Überhangmandate Ausgleichsmandate geschaffen werden für die anderen Parteien, damit insgesamt das Verhältnis der Stimmen sich auch in der Zahl der Mandate abbildet. Und dann ist natürlich durch die Ausgleichsmandate ist nochmal mindestens die gleiche Zahl an Mandaten dazugekommen. Und das hat eben insgesamt zu dieser Vergrößerung des Bundestages geführt. Und das Ziel war eben, ein Wahlsystem zu schaffen, das diese Überhang- und Ausgleichsmandate vermeidet.
Und das war ja auch und ist weiterhin parteiübergreifender Konsens, dass das erreicht werden muss. Also es ist jetzt nicht, dass die Ampel sagt, das ist uns aber alles zu groß, sondern das ist durchaus auch die CDU-Meinung gewesen. Nur einfach zu CDU-Zeiten hat es halt nicht geklappt, da eine Reform auf den Weg zu bringen.
Ja, man hat sich halt einfach nicht einigen können und die Ampel ist jetzt da relativ brachial dran gegangen am Schluss, indem sie eben einfach gesagt hat, also es gibt die gesetzliche Zahl der Mandate und die wird nach dem Verhältnis der Stimmen verteilt. Und wer die Wahlkreise gewinnt, das ist allenfalls noch dafür interessant, wer eben dann tatsächlich diese Mandate einnehmen darf. Aber, und das ist eben die entscheidende Neuerung, nicht alle, die ihren Wahlkreis gewinnen, werden auch damit dem Bundestag angehören, sondern sie müssen sozusagen von den Stimmen, die insgesamt auf ihre Partei entfallen, müssen sie mit abgedeckt sein. Deswegen nennt man das auch das Zweitstimmendeckungsverfahren. Also die Parteienstimme muss so viel hergeben, dass der Wahlkreisbewerber oder die Wahlkreisbewerberin, die den Wahlkreis gewonnen hat, auch tatsächlich noch mit reinkommt unter diesem Verhältnis der Zweitstimmen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann ist der Wahlkreissieg wertlos.
Also, oder als Laie zusammengefasst, die Ampel wollte diese Möglichkeit oder überhaupt dieses Verfahren der Ausgleichs- und Überhangmandate abschaffen.
Genau.
Egal. Also regelt das anders. Und dann ist der zweite Punkt ja aus meiner Sicht der entscheidende gewesen, dass die Grundmandatsregelung, Klausel, auch abgeschafft werden sollte.
Genau. Das war dann noch eine zusätzliche Idee von Seiten der Ampel. Nach der Grundmandatsklausel ist es so, dass eine Partei, auch wenn sie insgesamt unter 5% der Stimmen bundesweit bleibt, also unter der 5%-Hürde bleibt, wenn sie mindestens 3 Direktmandate gewonnen hat, trotzdem, und zwar nicht nur mit den 3 Direktmandaten, sondern in voller Stärke, so als gäbe es keine 5%-Klausel, in den Bundestag einzieht. Das ist eine Klausel, die ist mal geschaffen worden zum Schutz von Regionalparteien. Also Parteien, die halt nur in einem bestimmten Gebiet stark sind, dort aber sehr dominant sind, sonst würden sie ja keine Wahlkreise gewinnen. Und da war eben der Gedanke, da kann man die Leute nur, weil sich sozusagen eine bestimmte politische Richtung auf ein bestimmtes geografisches Gebiet konzentriert, kann man die ab einer bestimmten Stärke nicht ignorieren und sagen, aber bundesweit spielt ja keine Rolle, weil dann würden sich die Menschen in dem Gebiet ja nicht mehr richtig repräsentiert fühlen. So ist diese Grundmandatsklausel mal entstanden.
Und das empörte 2 Parteien, einmal die Linke, weil die Linke gerade im Bundestag ist, über diese Grundmandatsklausel. Und Es hat auch die CDU-CSU, vor allem die CSU, empört, weil natürlich die CSU als, ich weiß, die hört das bestimmt nicht gerne, aber Regionalpartei, weil sie ja nur in Bayern antritt.
Och, die verstehen sich schon so, die ist ja, das Gefühl, okay. Sie sind die Bayern-Partei. Aber mit bundesweitem Anspruch.
Zwar noch nicht über die Grundmandatsklausel im Bundestag ist, aber es ja sein könnte, weil bei der letzten Bundestagswahl, die CSU, weil das ja auf das Bundesgebiet gerechnet wird, bei 5,2% gelandet ist. Also das kann auch mal schnell drunter liegen.
Ja, ich meine, Bayern hat nun mal nur 13 Millionen Einwohner, auch wenn es damit das zweitgrößte Bundesland ist. Aber Deutschland insgesamt hat halt 83. Und wenn man sich 70 Millionen Menschen schon mal überhaupt nicht zur Wahl stellt, weil es dann nur die CDU gibt, dann muss man halt in dem verbleibenden Gebiet, bei den verbleibenden 13 Millionen, richtig viele Stimmen holen. Das tut die CSU traditionell, aber erst so bei 40% plus X ist das mit dem 5%-Hürde kein Thema mehr. Wenn sie so zwischen 30% und 40% hängt, und da war sie ja zuletzt bei den Wahlen, dann kann das in der Tat knapp werden mit den 5% auf den Bund gerechnet.
Und da ist jetzt mal CSU hin oder her. Nachvollziehbar, dass das Entsetzen groß ist oder die Empörung groß ist.
Ja gut, ich meine, es würde ja dazu führen, dass der Freistaat Bayern also mehr oder weniger zur Hälfte überhaupt nicht mehr repräsentiert wäre, weil man davon ausgeht, dass die CSU, naja, okay, von mir ist 40%, aber so knapp die Hälfte der Stimmen in Bayern auf sich vereinigt und wäre überhaupt nicht mehr im Bundestag vertreten. Also das ist schon, ich sag mal, nicht wünschenswert. Und auf der anderen Seite will man aber natürlich auch diese regionalen Traditionen nicht abschneiden und jetzt die CSU nicht zwingen, dann eben doch ein Landesverband der CDU zu werden. Das hat sie jetzt 75 Jahre lang nicht getan oder länger. Das geht einfach, rührt einfach an den Kern des Selbstverständnisses. Nach der alten Regelung hätte man es vielleicht sogar noch irgendwie rechtfertigen können, wenn die Grundmandatsklausel weggefallen wäre, weil dann wären ja zumindest die 40 oder wie viel Direktkandidaten direkt drin gewesen im Bundestag. Aber nach der neuen Regel, wenn man eben sagt, das spielt gar keine Rolle mehr und nur noch die Zweitstimmen zählen und für die Zweitstimmen gilt die 5%-Hürde, da hätte es tatsächlich dazu kommen können, dass also eine Partei, die wie gesagt mehr oder weniger alle Wahlkreise gewinnt in einem Bundesland, trotzdem im Bundestag kaum noch oder jedenfalls nur in einer verschwindend geringen Stärke auftaucht.
Jetzt hast du schon, so als das Gesetz auf den Weg gebracht wurde, es ist ja Recht, also in Kraft getretenes Gesetz.
Ja, ja.
Aber da hast du schon gesagt, also einmal demokratietheoretisch oder auch rechtstheoretisch ist das aus unterschiedlichen Gründen eigentlich ziemlicher Nonsens, was da passiert. Das zweite ist ein Schelm, der da parteipolitische Taktik hinter vermutet, dass die Ampel irgendwie gerade auf eine Lösung kommt für die Reduzierung der Größe des Parlaments, die eben die Parteien wohl eher rauskickt, die sie nicht so gerne haben wollen.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt so eine Art salomonische Entscheidung getroffen. Es gab zwei wesentliche Streitpunkte und es hat eben die Regierung in einem Punkt bestätigt und die Opposition in einem Punkt bestätigt. Es hat der Regierung bezüglich dieses Zweitstimmendeckungsverfahrens Recht gegeben und der Opposition bezüglich der Grundmandatsklausel. Also die Grundmandatsklausel bleibt jetzt erhalten. Die wird auch in der neuen Bundestagswahl gelten. Und insofern hat die Union natürlich auch einen Teilerfolg errungen. Aber eigentlich auf dem letzten Endes weniger wichtigen Feld, also für die CSU entscheidend wichtigen Feld, aber insgesamt betrachtet weniger wichtigen Feld. Und wenn man weiß, dass die Grundmandatsklausel auch erst auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens überhaupt wieder reingekommen ist, also die Streichung der Grundmandatsklausel, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich überlege mir schon, ob da ein ganz besonders raffinierter Stratege am Werk war, der gesagt hat, lass uns dem Bundesverfassungsgericht so etwas dann mehr oder weniger eklatant Verfassungswidriges hinwerfen, dann können die sich draufstützen, können an der Stelle sagen, ja, wir entscheiden ja salomonisch, wir geben auch der Opposition recht, aber der Kern der Wahlrechtsreform und der Kern des Interesses der gegenwärtigen Regierungskoalition, nämlich das Zweitstimmendeckungsverfahren, das haben sie jetzt durch das Bundesverfassungsgericht durchgebracht.
Jetzt finde ich natürlich total spannend. Einmal du in dieser wunderbaren Kombination bei dem Thema als Jurist, Experte für Verfassungsrecht, da erstmal von dir aktuell zu hören, was du zu diesem Handwerk letztlich dann des Bundesverfassungsgerichts sagst. Dann ist aber natürlich auch spannend, wie geht denn jetzt dieser parteitaktische Wettbewerb um die richtige Lösung oder der Machtkampf zwischen Ampel und Opposition denn dann weiter? Also wie stellt sich die CDU jetzt auf, die CSU, was passiert jetzt? Und als drittes finde ich natürlich total wichtig, dass du versuchst, uns zu erklären, was heißt denn das jetzt mal jenseits jeglicher Parteitaktik ganz konkret für den Wähler? Also was ist jetzt wichtig für die nächste Bundestagswahl? Ändert sich da was? Was ändert sich? Und auf was muss man da achten? Und was ist meine Stimme eigentlich noch wert?
Ja, dann fangen wir doch mit dem ersten Punkt an, also mit der Juristerei mal. Ich meine, ich vereinfache ja schon die ganze Zeit relativ brutal. Da gibt es natürlich ganz viele auch diffizile Konstellationen und Argumentationsfiguren, mit denen sich lohnen würde, sich en Detail damit zu beschäftigen, aber darüber wird es irgendwann dicke Bücher geben. Und das kriegen wir in dem Podcast nicht unter. Also deswegen alle Juristinnen und Juristen, die mir jetzt zuhören, also alle Verfassungsrechtsexperten, mögen mir nachsehen, sein politischer Podcast, ich simplifiziere.
Danke dir sehr.
Aber ich will es vielleicht mal pauschal so zusammenfassen. Die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich für einen Juristen logisch von den Denkfiguren her nachvollziehbar. Also da wollen wir jetzt auch ganz ehrlich sein. Das ist natürlich ein juristisch absolut vertretbares Urteil. Wäre auch schlimm, wenn das Bundesverfassungsgericht solche Urteile nicht fällen würde. Ich meine, da waren die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter sind alles hochschlaue Leute und mit hoher Expertise. Und das merkt man diesem Urteil natürlich auch schon an. Das ist sorgfältig gedrechselt. Da haben sich eine Menge Leute viele Gedanken gemacht, wie man das ordentlich begründet. Und das ist vom juristischen Handwerk her auch alles in Ordnung. Mich interessiert aber vor allen Dingen halt die Stoßrichtung dahinter. Deswegen sage ich auch immer, das ist für mich so ein bisschen so eine Art, ja, eine Demokratie- oder Wahlrechtstheoretische Frage. Und ich finde, das Urteil hat vor allem einen Schwachpunkt. Und interessanterweise mache ich das jetzt in einem Satz fest, der in dem Urteil selber drinsteht. Da ist nämlich sinngemäß an einer Stelle auch formuliert, ein Wahlsystem muss so beschaffen sein, dass Bürgerinnen und Bürger es auch verstehen, dass sie verstehen, was sie mit ihrer Stimme bewirken. Und das ist mein Hauptpunkt, dass ich sage, das versteht in diesem neuen System keiner mehr richtig. Also niemand, der sich nicht da vertieft eingedacht hat. Weil im alten System war die Sache relativ klar. Und schon das war es schwer genug zu erklären. Da gibt es ja auch Studien von früher, dass die Hälfte der Bundesrepublik das Wahlrecht nicht verstanden hat. Aber eigentlich war es ganz einfach. Die Hälfte der Mandate nehmen die Wahlkreissieger, die andere Hälfte wird über die Listen nach der Partei vergeben. Und dann hat man eben diese Sonderkonstellation mit den Überhang- und Ausgleichsmandaten gehabt, da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger zu erklären. Aber vom Grundprinzip her fand ich was gut zu verstehen. Jetzt haben wir zwar weiterhin zwei Stimmen, eine Wahlkreisstimme und eine Zweitstimme, aber für das Verhältnis der Sitze im Parlament ist jetzt ausschließlich noch die Zweitstimme entscheidend. Die Erststimme hat nur noch einen gewissen Einfluss auf die Frage, welche Personen die Mandate einnehmen, aber auch einen Einfluss, der sozusagen sich nicht linear bestimmen lässt, nach dem Motto, ich gebe meine Stimme diesem Kandidaten und wenn er gewinnt, dann ist er durch. Sondern das hängt jetzt ja davon ab, wie die anderen Wahlkreise ausgehen. Also es kann ja ein Kandidat durchaus in einem Wahlkreis einen fulminanten Sieg erringen, aber wenn zu viele andere Kandidaten derselben Partei um ihn herum denselben Sieg oder einen noch fulminanteren Sieg errungen haben, einfach mal in den Prozentzahlen, dann nützt ihm das alles nichts. Und das kann ich aber nicht vorausberechnen. Und damit kann ich auch als Wählerinnen und Wähler, ja, ich gebe meine Stimme ab und eigentlich weiß ich nicht so recht, was das für Konsequenzen haben wird. Und dazu kommt dann noch, und dann bewegen wir uns auch schon hinüber in die Sphäre, wo es parteipolitisch wird, dass wir natürlich in Deutschland Wahlkreise haben, wo traditionell eine Partei mit großem Abstand gewinnt und wir haben andere Wahlkreise, die sehr umkämpft sind. Und es sind gerade die umkämpften Wahlkreise, wo die Kandidatinnen und Kandidaten am Ende das Nachsehen haben. Dort, wo mit großem Abstand Wahlkreise gewonnen werden, die werden auch weiterhin ins Parlament einziehen. Aber gerade dort, wo eigentlich die Kandidatinnen und Kandidaten sich besonders reinknien, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass ihre Partei gewinnt, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie nicht belohnt werden. Und das, finde ich, kann man Bürgerinnen und Bürgern nur sehr schwer erklären. Und es kann natürlich auch zur Folge haben, dass in ganzen Gebieten dann auch die Repräsentanz nicht mehr stimmt, obwohl Bürgerinnen und Bürger eigentlich mit ihrer Wahlkreisstimme klar zum Ausdruck gebracht haben, wen sie im Parlament sehen wollen. Und das halte ich für keinen guten Ansatzpunkt, um repräsentative Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Also dann hätte ich sogar konsequenter gefunden zu sagen, also machen wir jetzt reines Verhältniswahlrecht, geht nur noch nach der Stimmenzahl und dann wird eben nach Parteiliste, werden die Mandate vergeben und so ist es dann halt. Das wäre den Bürgerinnen und Bürgern wiederum einfacher zu erklären. Also im Grundsatz ist mein Vorwurf an dieses Urteil, ist, es ist inkonsistent und es ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar.
Ich habe noch eine Verständnisfrage und entschuldige mich schon, wenn ich es einfach nur überhört habe, entweder jetzt oder beim letzten Mal. Nehmen wir mal an, über die Zweitstimme kriegt die Partei mehr Sitze, als sie über direkt gewählte Kandidaten vergeben kann. Ist es dann ein Muss, dass erstmal alle direkt gewählten Kandidaten einziehen und dann die freien Plätze von Liste von oben nach unten vergeben werden? Also da gibt es nicht nochmal.
Deswegen dann auch die unproblematische
Konstellation. Gut, also da gibt es keine Blackbox, dass dann die Partei sagt, also wir gucken mal, wie wir das machen.
Nein, das nicht. Das Problem tritt immer nur im umgekehrten Fall auf, wenn es mehr Wahlkreissieger gibt, als der Partei im Verhältnis eigentlich Sitze zustehen.
War es denn jetzt Aufgabe des Verfassungsgerichts, die Sinnhaftigkeit des neuen Gesetzes zu prüfen oder ging es ausschließlich darum, die Verfassungskonformität zu prüfen? Und wenn das zweite der Fall ist, ist es denn jetzt aus deiner Sicht auch nicht verfassungskonform, was du gerade beschrieben hast, also diese ganze Problematik um die Erststimme?
Also das Verfassungsgericht prüft immer nur die Verfassungskonformität. Das ist auch gut und richtig so. Also Sinnhaftigkeit als solches, kein juristisches Kriterium. Aber zur Verfassungskonformität gehören verschiedene Parameter. Also natürlich ist richtig, und das findet sich in dem Urteil auch an ganz vielen Stellen, dass das Verfassungsgericht hier den weiten Spielraum des Gesetzgebers betont, das Wahlrecht auszugestalten. Und es ist ja auch richtig. Es gibt ja immer diese beiden grundsätzlichen Wahlsysteme, Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Und es ist unbestritten, der Gesetzgeber könnte in Deutschland unter dem Grundgesetz sowohl ein reines Mehrheitswahlrecht einführen, also à la Großbritannien oder so ein bisschen ähnlich wie in Frankreich, als auch ein reines Verhältniswahlrecht, wo es eben keine zwei Stimmen mehr gibt, sondern eben nur noch eine Stimme und nach Liste werden dann die Sitze verteilt. Daraus kann man natürlich ableiten, das tut das Verfassungsgericht auch, dass wenn die beiden Extreme verfassungsrechtlich zulässig sind, dass dann natürlich auch die Mischformen eigentlich im weitesten Sinne verfassungsrechtlich zulässig sein müssen. Und so hat man ja auch das deutsche System immer als ein personalisiertes Verhältniswahlrecht bezeichnet. Aber es gibt eben im Verfassungsrecht, auch das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, es gibt auch solche Gesichtspunkte wie Systemgerechtigkeit und Widerspruchsfreiheit. Und das ist mein Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr systemkonform. Dieses neue System behauptet, es sei ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, aber eigentlich ist von der Personalisierung nur noch ganz wenig übrig. Und damit erweckt es für meine Begriffe einfach einen falschen Eindruck. Und das ist auch ein Wert in der Rechtsordnung, Klarheit und Vermittelbarkeit an die Bürger. Und ich finde es sehr interessant, dass dieser Satz, an dem ich meine Kritik festmache, so in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts drinsteht. Was natürlich zeigt, dass man da in einem sehr weichen Bereich unterwegs ist, wenn ich über Widerspruchsfreiheit, Systemgerechtigkeit, Konsistenz, Vermittelbarkeit rede. Ja, klar, da kann man natürlich sehr unterschiedlicher Ansicht drüber sein.
Na gut, sind ja aber auch theoretische Konstruktionen und Modelle. Die sind halt nicht so wie 1 + 1 = 2. Ja. Ja, okay, dann habe ich noch eine Verständnisfrage, bevor wir dann zu dem spannenden parteipolitisch-taktischen Teil dann kommen. Habe ich das richtig verstanden, dass man aus dem Urteil, dass da vielleicht sogar gesagt wird oder daraus ableiten kann, dass die 5%-Klausel eigentlich an sich schon verfassungswidrig ist? Nur mit Grundmandatsklausel ist es nicht so schlimm. Sieh mir nach, dass ich das so salopp formuliere. Also was mich über wie die 5%-Klausel ist verfassungswidrig.
Ja, das könnte man aus dem Urteil herauslesen und das ist auch eine ganz spannende Folgerung. Aber ja, das ist natürlich die notwendige Folge, wenn ich sage, dieses Wahlsystem geht nur mit Grundmandatsklausel, sonst kann die 5%-Hürde fatale Folgen haben. Dann kann man natürlich die Hürde auch insgesamt in Frage stellen, aber das hat das Verfassungsgericht hier natürlich nicht entschieden. Also ich meine, es hat ja in früheren Urteilen auch ganz klar für die Verfassungskonformität der 5%-Hürde entschieden. Es hat sich jetzt eben nur auf die ihm jetzt vorgelegte Wahlrechtsversion konzentriert und gesagt, unter diesen Umständen ist die Grundmandatsklausel erforderlich. Wie das in einer anderen Konstellation mit 5%-Hürde aussähe, ja, okay. Kann man nur mutmaßen.
Jetzt mal zur parteipolitischen Taktik. Es ist ja nicht so, wie wir Bürger manchmal, glaube ich, ganz gerne denken, wenn da so ein Urteil auf dem Tisch liegt, dann ist da quasi klar, das Gesetz ist aufgehoben, wie auch immer. Jetzt muss da was passieren. Das ist aber mitnichten der Fall, oder? Also die Ampel hat jetzt quasi letztlich theoretisch die vollständige Freiheit zu entscheiden, was sie damit macht.
Na gut, sie hat sich ja entschieden. Sie hat ja das Gesetz verabschiedet.
Ja, nicht, also, aber jetzt nach dem Urteil meine ich.
Ja gut, aber soweit das Gesetz verfassungskonform ist, muss sie es ja auch nicht mehr anpacken. Wird sie auch nicht.
Okay.
Und soweit es nicht verfassungskonform ist, also eben in Bezug auf die Grundmandatsklausel, es gibt einen schönen Paragraphen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft verleiht, jedenfalls in solchen Verfahren, wie wir hier eins haben. Und das heißt, diese Streichung der Grundmandatsklausel ist mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgehoben.
Okay.
Da muss also gar nichts mehr passieren.
War das doch gar nicht so naiv gedacht.
Nein.
Und wenn also die Ampel jetzt nichts macht, dann gilt bei der nächsten Bundestagswahl die Grundmandatsklausel.
Genau, und sie wird nichts machen. Also wir kennen jetzt das Wahlrecht, nachdem der Bundestag gewählt wird.
Gibt es denn für die Ampel jetzt irgendeine Art von Handlungsdruck?
Nein.
Okay. So, dann sind wir jetzt natürlich dann bei der CDU oder bei der CSU. Weil jetzt habe ich natürlich nicht nur den Verfassungsrechtler hier sitzen, sondern auch den CDU-Politiker. Jetzt mal wieder Nähkästchen. Was macht ihr damit? Weil das ist ja nun definitiv nach wie vor, wenn es auch ein bisschen abgemildert ist, nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, aber auch noch nicht gut.
Nein, ich meine, vor allem ist die CDU natürlich, so wie im Moment die Wahlen in Deutschland laufen. Ich meine, muss ja ehrlicherweise sagen, es war früher halt auch kein wirkliches Problem. Als wir noch ein Drei-Parteien-System hatten, wo die Direktmandate ausschließlich zwischen CDU und SPD aufgeteilt wurden, oder also CSU natürlich, also Union und SPD, da haben sich diese Überhangmandate kaum ergeben. Oder wenn er wirklich nur in sehr überschaubarem Umfang war, eigentlich niemals wahlentscheidend. Es ist mit der Zersplitterung unserer Parlamente und dem Sinken des Stimmenanteils der Volksparteien oder seine logische Konsequenz daraus, dass eben jetzt sehr viel weniger Stimmen reichen, um trotzdem viele Direktmandate zu gewinnen, weil sich eben der Rest der Stimmen auf so viele andere Kandidaten und Parteien verteilt. Und deswegen ist, wenn, ich meine, der CDU, CSU hatte mal zu Helmut Kohls Zeiten mal 48,6%. Wenn man sich dann vorstellt, 48,6% ist fast die Hälfte der Mandate, da überhaupt nur die Hälfte der Mandate über Wahlkreise vergeben wurden, da können keine Überhangmandate entstehen. Auch bei allen sonstigen Ergebnissen über 40%. Aber wenn man eben, na gut, das letzte Mal war es nicht ganz besonders schlimm, da hatten wir gerade noch mal knapp 25%, aber jetzt gehen wir mal realistisch, da haben wir 30% plus X. Da gewinnen wir auch schon sehr, sehr viele Direktmandate damit, weil eben der Rest der Stimmen sich auf viele andere Parteien zersplittert, haben aber nur, sagen wir mal, ein Drittel der Sitze insgesamt. Und in dem Moment, wo wir vielleicht, was weiß ich, 40% der Direktmandate in Deutschland gewinnen, haben wir das Problem, dass eben dann Direktkandidaten nicht mehr ziehen. Und das wird dann ja so gerechnet, dass nur die mit den höheren Stimmenanteilen durchkommen, also die mit den niedrigsten Stimmenanteilen, fallen hinten runter. Und das passiert eben, wie ich sagte, gerade in umkämpften Wahlkreisen und es passiert jetzt aus Sicht der Union, insbesondere in städtischen Räumen. Also in den ländlichen Räumen sind die Margen tendenziell sehr viel größer. Es sind die Großstädte, in denen es sehr eng wird. Und bisher war es noch immer so, dass wir auch in Großstädten mit viel Einsatz und teilweise ganz knapp, aber Wahlkreise gewinnen konnten. Und jetzt wird uns das nichts mehr nützen. Wir mögen die Wahlkreise knapp gewinnen, aber wir haben so viele Wahlkreise im ländlichen Raum, dass die also sozusagen alle vor den städtischen Kandidaten rangieren. Dann haben die städtischen Kandidaten also einen tollen Wahlkampf hingelegt, haben sogar den Wahlkreis gewonnen und kommen trotzdem nicht ins Parlament. Und das ist natürlich auch ein Repräsentanzproblem. Das ist auch ein Teil der Kritik, an den Konsequenzen dieses Wahlrechts und des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass das dazu führen kann, dass die Union, obwohl sie in den Städten auch stark ist, aber trotzdem nur noch von Abgeordneten aus dem ländlichen Raum repräsentiert wird. Und das kann ja irgendwie, also meiner Meinung nach, nicht der Sinn der ganzen Veranstaltung sein. Und ist natürlich auch aus parteistrategischer Sicht ganz fatal, weil das über kurz oder lang dazu führt, dass man dann in den Städten auch keine Kandidaten mehr findet, weil Leute sagen, warum soll ich mir das antun? Habe ich ja eh keine Chance. Und dann verschiebt sich eben die ganze Repräsentanz auch innerhalb einer Partei. Und das ist einfach nicht gesund, weder für die Partei noch für die Demokratie.
Und gibt es jetzt eine Taktik oder Strategie, die ihr euch schon überlegt habt, um da irgendwie doch nochmal weiterzukommen? Oder bleibt eigentlich nur Bundestagswahl gewinnen, Regierung wieder übernehmen und das Ganze wieder ändern?
So ist es letztlich. Ich meine, die Strategie ist so einfach so stark wie möglich werden. Wie gesagt, je mehr Zweitstimmen wir erringen, umso weniger relevant wird dieses Zweitstimmendeckungsverfahren. Und aber ja, ansonsten ist das auch eine erklärte Absicht der Union, sich mit diesem Wahlrecht jedenfalls nicht abzufinden, wenn wir selber wieder in der Regierung sind, das beeinflussen können.
Und dann sind wir jetzt natürlich bei der wichtigen Frage: Ist das eher so ein parteipolitisches Machtspiel? So, wir wollen euch raushaben, wir wickeln das wieder ab und machen das rückgängig, wenn wir dran sind und so? Oder was genau ist für den Wähler wirklich entscheidend? Ich habe jetzt verstanden, diese eigentlich faktische Unbedeutsamkeit oder Nichtberechenbarkeit, was meine erste Stimme eigentlich ausmacht. Mhm. Gut, kann jeder für sich entscheiden, ist mir das wichtig oder nicht. Wissen wir alle, dass es viele gibt, die diesen Unterschied bis heute nicht so richtig kennen. Aber trotzdem glaube ich schon, dass es sehr viele gibt, die diese Tatsache, es könnte sein, dass gar keiner aus meinem Wahlkreis hier dann wirklich unmittelbar im Bundestag ist und irgendwie mal da jemand ansprechbar ist, um die Interessen, Probleme, sonst wie Dinge wenigstens mitzunehmen, die hier vor Ort irgendwie eine Rolle spielen, das verstehe ich schon.
Ja, das ist eben ein wesentlicher Punkt und das kann jetzt passieren. Ich meine, früher war klar, für jeden Wahlkreis muss es einen Abgeordneten geben. Das muss nicht unbedingt der von meiner Partei sein, aber es gibt einen Abgeordneten, mindestens einen. Und das ist jetzt nicht mehr gewährleistet. Es wird auch zum Beispiel zur Folge haben, es wird keine Zweitstimmenkampagnen mehr geben. Also früher war das ja so nach dem Motto, ne, gibt die Zweitstimme dem potenziellen kleineren Koalitionspartner. Das hat sich eh mit dem Auflösen der natürlichen Koalition, was man früher Lager nannte, hat sich das eh schon weitgehend erledigt. Aber jetzt ist völlig klar, das kann sich keine Partei mehr leisten. Jede Partei muss in allererster Linie darauf gehen, so viel Zweitstimmen wie möglich zu bekommen. Und die Erststimme, das ist dann, wenn man so will, noch ein bisschen Lokalkolorit. Das finde ich eigentlich schade. Wie gesagt, es war schon vorher so, dass die Zweitstimme immer die wichtige war im Vergleich zur Erststimme. Aber jetzt ist dieser Unterschied halt so eklatant geworden, dass man eigentlich sagen kann, also ja, mein Gott, was soll's mit der Erststimme, ne? Ich meine, klar, wenn ich natürlich freue ich mich weiter als Wahlkreisbewerber, wenn ich den Wahlkreissieg erringe, aber wenn mich das am Ende nicht in den Bundestag bringt, dann muss man auch wägen, wie viel Einsatz ist mir dann die ganze Veranstaltung wert.
Ich versuche ja immer aus allem irgendwie was Gutes rauszuziehen. Ist dann vielleicht einfach mal ein spannendes Experiment, wie so ein nächster Wahlkampf dann verläuft. Was du dann auch wahrnehmen wirst, was alle anderen wahrnehmen werden. Wie läuft denn der Wahlkampf dann? Welche Diskussionen und spielt das für den Wähler wirklich eine Rolle oder nicht?
Ja, das wird schon spannend. Ich glaube schon, dass es ein bisschen anders laufen wird als die bisherigen Wahlkämpfe.
Wenn dann, spielen wir mal ein bisschen Wünsch dir was, wenn die CDU halt CDU/CSU die Wahl gewinnen würde, die Regierung wieder stellt, das Wahlrechtsgesetz wieder anfasst, wisst ihr dann schon oder welche Punkte werden diskutiert oder kennt ihr die Punkte schon, die ihr dann ändern würdet oder zurück zum Alten?
Also einfach nur zurück zum Alten wird sicherlich nicht gehen. Das wird auch ein potenzieller Koalitionspartner nicht mitmachen. Aber das kann auch nicht gewollt sein, weil dann kommt man ja wieder zurück zu dem aufgeblähten Bundestag, wie er dann bösartig bezeichnet worden ist. Aber ganz bestimmt ist es im Interesse der Union, diese Rolle eben der Wahlkreiskandidaten wieder zu stärken und wieder dafür zu sorgen, dass die direkt Gewählten auch sich auch alle im Bundestag wiederfinden. Wie man das dann macht, dafür gibt es verschiedene Optionen. Klar, die uns am meisten gegenkämen, wäre das sogenannte Grabenwahlrecht. Also man rechnet die Stimmen überhaupt nicht aufeinander an, sondern eine bestimmte Anzahl der Mandate wird nach Wahlkreisen vergeben, eine andere Anzahl der Mandate nach Zweitstimmen und es findet keine Verrechnung mehr statt. Aber man kann ja auch, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass das Ganze vor allem durch die Existenz von Landeslisten entsteht, weil eben für jedes Bundesland extra gerechnet wird, diese Frage der Überhangmandate. Wenn man das zum Beispiel verbinden würde, durch entsprechende Listenverbindungen, könnte man das Problem auch zumindest ganz erheblich reduzieren. Dem stand halt natürlich bisher der föderalistische Gedanke entgegen. Und der ist auch sicherlich weiter gewichtig, aber vielleicht in der Abwägung aller Parameter bewertet man das in einer neuen Legislaturperiode auch anders. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ganz einfach in der Zahl der Wahlkreise runterzugehen und damit auch in der Zahl der potenziellen Direktmandate. Auch das würde dieses Verhältnis oder das Risiko der Überhangmandate ganz erheblich minimieren, hat aber natürlich zur Folge, dass die einzelnen Abgeordneten deutlich größere Wahlkreise zu betreuen hätten. Das sind jetzt einfach nur mal drei Beispiele, wie man da dran gehen kann. Wenn man länger nachdenkt, fallen einem bestimmt noch mehr ein. Da gibt es auch verschiedene Spielarten. Also gibt es genug Möglichkeiten, das nochmal neu zu diskutieren. Das ist vielleicht auch der abschließende Satz an dieser Stelle. Es ist immer sehr schwierig, wenn die Parteien anfangen, sich über das Wahlrecht zu zerstreiten. Das war eigentlich immer eine Stärke der deutschen Demokratie, dass über das Wahlrecht unter den großen demokratischen Parteien Konsens bestand. Da hatte immer jede Partei andere Vorstellungen. Ich meine, die Union hat auch mal ein reines Mehrheitswahlrecht favorisiert, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber man hat es immer irgendwie akzeptiert, man hat den Interessen der anderen Rechnung getragen und hat sich auf etwas geeinigt. Das ist jetzt das erste Mal, dass eine Regierungsmehrheit ein Wahlrecht geschaffen hat gegen den erbitterten Widerstand der Opposition, der demokratischen Opposition. Und das ist ein schlechter Präzedenzfall, weil so hat es auch in vielen anderen Demokratien angefangen, die heute eben auch in einen ziemlich bitteren Parteienstreit verwickelt sind und wo jede Partei, sobald sie in die Regierung kommt, als allererstes irgendwie am Wahlrecht herumhantiert. Ich fände es sehr bedauerlich, wenn wir in Deutschland jetzt auch auf diesen Weg einbiegen würden. Und muss ehrlicherweise sagen, also die Kurve dorthin haben wir jetzt schon mal genommen.
Jo, dann danke ich dir, Alexander, für diesen Ritt durch das Wahlrecht und wieder für das Erklären für Anja und alle anderen.
Ja, und es wird jetzt natürlich sehr spannend zu sehen. Erstens, was produziert dieses Wahlrecht jetzt bei der kommenden Bundestagswahl wirklich für Ergebnisse? Das wird übrigens auch gerade in Wiesbaden interessant. Wir haben ja gerade unseren Direktkandidaten nominiert, den Stefan Korbach. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass er den Wahlkreis gewinnen wird. Aber ob das dann eben reicht, um auch in den Bundestag zu kommen, das ist genau die Frage, die dieses Wahlrecht offen lässt. Und deswegen haben wir auch so intensiv darüber gesprochen. Also wir müssen sehen, was es jetzt tatsächlich für praktische Konsequenzen hat. Und dann würde ich ehrlich gesagt jede Wette darauf annehmen, dass wir die dann folgende Bundestagswahl schon wieder nach einem anderen Wahlrecht vornehmen werden. Also insofern wird uns das Thema begleiten. Aber jetzt, glaube ich, stürzen wir uns erstmal in den Wahlkampf und werden ganz bestimmt auch da nochmal das ein oder andere Thema vertieft beleuchten in den kommenden Folgen.
Und wir wünschen bis dahin, wie immer, eine gute Zeit.